Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Wir feiern 30 Jahre Kletterhalle Up and Down Chur und fahren mit dem Zug von Graubünden aus direkt ins Zürich-Oberland. Zuerst aber schauen wir auf drei Themen, die der Bündner Grosse Rat auf Trab gehalten haben. Am Mikrofon ist der Florian Mani. Schön, sind ihr mit dabei. Mit der Hochjagd startet am Montag auch die Regulierung der Wölfe in Graubünden. Der Bund hat bewilligt, dass der Kanton 2/3 der Welpen schiessen darf. Dabei setzt die Bündner Regierung das erste Mal auf die Hilfe der Jägerschaft. Der Schritt kommt aber nicht überall gleich gut an. Auch in der Bündner Politik war er diese Woche Thema. Die Manuela Hunger berichtet aus dem Grossen Rat.
Sollen die Jägerinnen und Jäger noch mehr helfen, die Wölfe zu schiessen oder nicht? Damit hat sich der Bündner Grosse Rat auseinandergesetzt. Ausschlag dafür hat der Fraktionsauftrag von SVPG. Sie fordert von der Regierung, dass sie noch stärker auf die Jägerschaft setzt, wenn es darum geht, die Wölfe in Graubünden zu regulieren. Wie der SVP-Grossrat Reto Rauch erklärt.
Die Massaker in Fex, in Laver und in viele weitere Regionen, und zwar fast alle trotz saubere, teure Herdenschutzmaßnahmen, haben gezeigt, die Wolfspolitik der Regierung, der Verwaltung und der linken Wolfsromantiker hat versagt. Ja, sie hat total versagt. Massive Korrekturen sind nötig.
So sollen alle mit einem gültigen Jagdpatent auch Dörfer auf Wölfe schiessen, so der Reto Rauch. Etwas, das die Regierung begrüßt. Sie hat gute Erfahrungen gemacht mit der Unterstützung durch die Jägerschaft. Bis jetzt haben über 3'000 Jägerinnen und Jäger eine Instruktionsabend besucht für eine Berechtigung zum Wolfsabschuss. Nicht zuletzt darum soll die Jägerschaft auch jetzt helfen, um die Jungtiere zu regulieren. 19 Welpen in 6 Rudel stehen zum Abschuss frei. Das ist bei Ratslinken nicht gut angekommen. Die grüne Grossrätin Anita Mazzetta, die gleichzeitig auch Geschäftsleiterin vom WWF Graubünden ist, warnt vor negativen Konsequenzen für die Jägerschaft.
Die vielen Kampagnen, die der Jagdverband in den letzten Jahren für das Image der Jägerinnen und Jäger, für die wichtige Funktion der Jagd, für das natürliche Gleichgewicht gemacht haben, die können Sie gleich kübeln. Denn das Image der Jägerinnen wird mit jedem Fehlabschuss leiden. Und wenn dies noch straffrei sein soll, umso mehr.
Die SVP hat nämlich zusätzlich noch erreichen, dass Jägerinnen und Jäger bei Fehlabschuss möglichst tiefe Bussen zahlen müssen, wie der SVP-Grossrat Reto Rauch erklärt.
Ich traue unseren Jägerinnen und Jägern zu, dass sie auch die Wolfsregulation pflichtbewusst und korrekt umsetzen. Fehlabschüsse, sofern sowas überhaupt möglich ist, kann es geben. Sie aber dann zu kriminalisieren und wie Räuber und Mörder zu bestrafen, ist schlicht und einfach nicht richtig.
Damit ist die Partei aber gescheitert. Das sei rechtlich nicht möglich, so die Begründung der Regierung. Der Rat hat den Auftrag am Schluss nur in einem Punkt überwiesen, dass die Jägerschaft auch künftig hilft bei Regulation der Wölfe.
Ganze Rudel darf der Kanton bis jetzt nicht schiessen, dafür sind die Rissvoraussetzungen nicht gegeben. Zum Abschuss steht aber noch ein Einzelwolf im Engadin. Er hat vor einer Woche 37 Schafe gerissen. Auch bei diesem Abschuss setzt der Kanton auf die Hilfe der Jägerschaft. Im Kanton Graubünden ist es kein Geheimnis, dass die Wohnungen knapp sind. Das hat einen Haufen Gründe. Eine davon sind die geltenden Raumplanungs- und Baurechte. Durch sie ist das Bauen viel komplizierter. Dazu kommt bei einem Haufen Bauvorhaben noch eine Flut von Einsprachen. Auch das macht es für die Bauherren nicht einfacher. Nicht zuletzt darum hat der Bündner Grossrat gerade 3 Aufträge zum Thema überwiesen. Wie die mehr Wohnungen schaffen wollen, im Beitrag von Manuela Hunger.
Wer im Kanton Graubünden bauen will, muss nicht nur Ahnung haben vom Handwerk, sondern auch von den geltenden Gesetzen. Unter anderem das Bundesgesetz über die Raumplanung. In Graubünden gibt es dazu noch ein kantonales Raumplanungsgesetz und dann gibt es auch noch eine kantonale Raumplanungsverordnung. Sie alle schreiben vor, wie und wo gebaut werden darf und sie alle sollen schlanker werden. Das will der Bündner Grosse Rat. Unter anderem die FDP-Grossrätin Christine Kocher.
Die grösste Herausforderung des Kantons Graubünden ist die Raumplanung. Konkret haben wir zum Beispiel im Kanton Graubünden eine grosse Herausforderung mit den Planungszonen. Viele Gemeinden haben über das gesamte Gemeindegebiet Planungszonen blockierend jeglichen Handlungsspielraum. Und nachher, was passiert? Die Planungszonen sollten eigentlich 2 Jahre gelten. Was machen wir? Wir können sie verlängern lassen. Was passiert ist, dass gewisse Gemeinden über Jahrzehnte mit verschiedenen Planungszonen blockiert sind. Und dort braucht es zwingend Anpassungen.
Mit dieser Forderung ist Christine Kocher nicht allein. Dazu hat auch noch der Mitte-Grossrat Jean-Andrés Therungs einen Auftrag eingereicht. Er fordert, dass die Raumplanungsverordnung auch eine Revision kriegt, damit Baubewilligungsverfahren einfacher sind. Das will auch seine Parteikollege Reto Krameri. Und vor allem noch weniger Einsprachen.
Es werden überall immer mehr Baueinsprachen erhoben. Das führt zu langen Verfahren, zu Verfahrensverzögerungen, zu Verteuerung von Verfahren. Und darum müssen wir schauen, dass die Instrumente eingeschränkt werden können, die solche Verfahren einfach unnötig verzögert werden. Gerechtfertigte Einsprachen, die wird es auch weiterhin geben, die darf es auch geben. Aber die ungerechtfertigten Einsprachen, die einfach dazu dienen, um ein Bauprojekt zu verzögern oder zu verhindern, die müssen wir eliminieren.
Mit diesen Forderungen trifft der Bündner Grosse Rat beim Regierungspräsident Markus Gaduff auf Unverständnis. Graubünden hege schon ein schlankes Gesetz.
Das, was wir geregelt haben, was die Gemeinden betrifft, ist auf ausdrücklichen Wunsch der Gemeinden und vom Grossen Rat erfolgt. Sie kann die ewig permanent gleiche Leier eigentlich so nicht unterstützen. Ich verstehe, in der Raumplanung ist viel Unmut rum, aber ich glaube, den können wir nicht nur auf kantonaler Ebene lösen, sondern das geht über alle Instanzen und liegt auch viel auf Bundesebene.
Darum glaubt der Markus Gaduff auch nicht daran, dass die 3 Aufträge viel bezwecken. Anders stehen es bei den federführenden Grossrätinnen und Grossräten. So aber Christine Kocher.
Ich hoffe, dass wir im Rahmen dieser Botschaft dann gewisse Erleichterungen bekommen, die wir dann aber auch bei den Gemeinden müssen und können umsetzen. Das ist meine Hoffnung. Und auch wenn es in einzelnen Sachen nichts zu machen gibt, gibt es in anderen Sachen Optionen. Und wenn die uns ein bisschen helfen, die Problematik, die wir aufgrund von Raumplanung mit der Wohnungsknappheit und mit der Entvölkerung der Täler haben, ein bisschen zu lösen, dann sind wir schon mal weiter.
Jetzt ist die Bündner Regierung am Zug. Sie muss unter anderem eine Botschaft machen zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes. Dazu will sie mit den Grossrätinnen und Grossräten und auch den betroffenen Ämtern zusammenhocken.
Alle 3 Aufträge hat der Grosse Rat mit einer klaren Mehrheit überwiesen.
Wo soll es überall noch Tempo-30-Zonen im Kanton Graubünden geben? Da haben wahrscheinlich alle eine andere Meinung. Es ist auch im Grossen Rat ein Reizthema. Die SVP will, dass es bis auf Weiteres keine neue Tempo-30-Zonen gibt. Schon von Anfang an macht die Partei klar, um was es bei ihrem Vorstoss für ein Moratorium, also ein Einfrieren, geht. So sagt der Grossrat Jan Koch.
Ein Moratorium ist kein Angriff, weder auf die Sicherheit noch den Lärmschutz. Es ist die Umsetzung des klaren Willens vom Bundesbern, bis die neuen Spielregeln gelten und in Kraft sind.
Es ist nämlich eine Gesetzesänderung im Schweizer Strassengesetz hängig. Eine Motion im Nationalrat hat verlangt, dass auf der Hauptstrasse innerorts Tempo 50 gelten soll. Mitglieder von SP betonen, dass es mit einem langsameren Verkehr weniger Unfälle gibt. Die Grossrätin Xenia Bischoff vergleicht es mit dem Nachbarland Italien, genauer gesagt mit Bologna.
Dort, notabene, ist Tempo 30 Realität. Und nicht einmal die rechtsnationalistische Partei, nicht einmal der Verkehrsminister sagt noch ein Wort zu Tempo 30 in Italien. Und das ist notabene Ferrari-Land.
Nicht nur die Ratslinke ist gegen das Moratorium, sondern auch die Bündner Regierung. Rechtsunsicherheiten seien vorprogrammiert, sagt die Regierungsrätin Carmelia Meissen.
Die Bündner Regierung erachtet es nicht als einen gangbaren Weg, dass wir geltendes Recht einfach nicht vollziehen. Es gibt einen Anspruch auf Vollzug geltenden Rechts.
Zudem werden die Projekte im Kanton nicht vor geplanter Gesetzesänderung tangiert. Die Bemerkung sorgt beim SVP-Grossrat Stefan Metzger für ein grosses Fragezeichen.
Frau Regierungsrätin, Sie kennen ja das neue Gesetz noch gar nicht. Damit können Sie doch auch gar nicht sagen, ob die derzeit eingeführten oder einzuführenden Anordnungen im Widerspruch zum neuen Gesetz dann stehen.
Nach einer intensiven Debatte ist es dann im Grossen Rat zur Abstimmung gekommen. Knapper hätte sie fast nicht ausfallen können. 58 Ja zu 56 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Damit ist der Auftrag der SVP überwiesen worden. Jetzt wird also das Thema Tempo 30 in Graubünden auf Eis gelegt, bis es ein Signal aus Bern gibt. Gerade für laufende Projekte ist jetzt unklar, was das Moratorium für das weitere Vorgehen bedeutet. Es dürfte also je nachdem ein Chaos geben. Der Heizsee auf der Linzer Heide ist ein beliebtes Ausflugsziel. Zum Baden, für Wassersport oder einfach zum Spazieren. Damit das auch so bleibt, muss der Staudamm dringend saniert werden. Aber der Baustart verzögert sich. Selina Rettich berichtet.
Der Damm vom Bündner Heidsee ist zu alt. Das zeigen Sicherheitsprüfungen. Darum schreibt der Bund vor, dass der See ohne Sanierung nur noch bis Ende 2027 betrieben werden darf. Jetzt ist aber klar, die Sanierungen starten nicht wie geplant das Jahr, sondern verzögern sich um ein Jahr. Der Gemeindepräsident von Fatz-Oberfatz, der Maurin Maler, sei aber trotzdem positiv eingestellt.
Grundsätzlich ist es eine Verschiebung um ein Jahr. Die Risiken, die bleiben die gleichen, respektive sind jetzt nicht grösser oder nicht kleiner geworden dadurch. Wir haben eine Betriebsbewilligung bis 31.12.2027 beim Heidsee. Wenn wir es jetzt auch um ein Jahr verschieben, wenn wir den Bauplan einhalten können, dann schaffen wir das bis Ende 2027. Trotzdem noch den Heidsee können sanieren.
Für die Bevölkerung heisst das, die Badesaison 2026 kann ohne grössere Einschränkungen genossen werden.
Man kann ganz normal um den See laufen. Das Lido wird ganz normal offen sein. Auch das Wassersportzentrum mit diversen Wassersportarten auf dem Heidsee wird ganz normal benutzt werden können. Es ist möglich, dass es ganz kleinere Vorbereitungsarbeiten gibt, die zu kleineren Einschränkungen führen. Aber das ist sehr punktuell und auch zeitlich sehr stark eingeschränkt. Also man kann nächstes Jahr auf die Lenzer Heide kommen und hat es ganz normal ein Angebot.
Auch finanziell bleibt die Gemeinde trotz der Verzögerung auf Kurs. Rund 10 Millionen Franken stehen für das Projekt parat. So haben Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entschieden.
Wir haben einen Verpflichtungskredit von 10 Millionen für das Projekt Heidsee-Dammsanierung. Das ist aktuell auch der Stand, den wir nach wie vor haben. Wir werden das jetzt sicher prüfen, welche Richtlinien oder die neuen Richtlinien, was die für eine Auswirkung haben. Wir gehen aktuell aber nicht davon aus, dass das Auswirkungen hat auf das Projekt selber, was finanziell anbelangt, um das weiter, aber trotzdem können nachher auch den Richtlinien entsprechen.
Langfristig geht es nicht nur um die Sicherheit vom Heidsee, sondern auch darum, das Herzstück der Region zu erhalten, wie der Gemeindepräsident sagt.
Der Heidsee ist ein sehr wichtiger Teil der Gemeinde Fatz-Oberfatz für die Einheimischen, aber auch für das touristische Angebot. Und ich glaube, mit dieser Sanierung garantieren wir, dass der Heidsee dort oben langfristig bestehen bleibt und somit auch das touristische Angebot, aber auch das Angebot für die Einheimischen langfristig bestehen bleibt und so auch die Attraktivität vom Ort erhalten bleibt.
Neben den Auflagen vom Bund müssen ja auch noch strenge Naturschutzbestimmungen eingehalten werden. Laut Maurin Maler haben sie da aber von Anfang an mit Umweltschutzorganisationen zusammen geschafft. Aus dem Grund haben sie bei der Bewilligungsphase des Projekts keine Einsprache gehabt. Und das zeige, dass die Plansanierung vom Heidsee eine gute Lösung sei.
Nicht nur der Staudamm, auch für das Lido mit Badebucht und Kiosk ist eine grössere Sanierung geplant. Darum geht die Badesaison 2027 wortwörtlich ins Wasser. Dafür können wir sich dann ab der Badesaison 2028 wieder auf der Heidsee freuen. Auf die Lenzer Heide kommen die Leute aus dem Zürich-Oberland bald noch besser. Die SBB testet nämlich unter anderem nächsten Monat eine direkte Verbindung auf Chur. Warum es überhaupt zu dem Test kommt, wie die Strecke aussieht und wer davon profitiert, weiss der Rutschmenzi.
Mit dem öffentlichen Verkehr direkt in die Bündner Berge und das ohne einen Haufen mal umzusteigen. Genau das kommt die Bevölkerung vom Zürich-Oberland an allen Wochenende im September. Für das wird die Verbindung von der Zürcher S-Bahn 15 verlängert, erklärt Reto Scherli von der SBB.
Die fahrt normalerweise zwischen dem Zürich-Unterland von Niederweningen auf Rapperswil. Und an diesem Wochenende wird sie Samstag und Sonntag verlängert bis auf Chur und hält dann unterwegs auch noch mehrere Bahnhöfe. Am Morgen zweimal hin und am Abend zweimal zurück.
Konkret bedeutet das, am Morgen fährt der Zug zum Beispiel zu Uster am 6.54 und am 7.54 ab. Von Chur retour geht es am 16.23 und am 17.23. Das sind die Zeiten, wo die meisten Gäste unterwegs sind. Eine direkte Verbindung vom Zürich-Oberland auf Chur hat es im letzten November schon einmal gegeben. Da wegen die Umbauarbeiten am Bahnhof Zdalwil auf der anderen Seite vom Zürichsee. Dort müssen die Reisenden aus dem Oberland durchfahren, wenn sie die Bündner Berge wollen.
Heute gibt es keine Direktverbindung. Die schnellste Verbindung ist heute via Zürich. Ja, ist aber durch den Umweg, den man muss fahren muss, aus dem Zürich Oberland auch ein bisschen teurer. Und gerade im Freizeitverkehr, wenn man noch viel Gepäck dabei hat, vielleicht auch ein Velo im Herbst und im Sommer oder im Winter mit Ski unterwegs ist, dann schätzt man natürlich, wenn man möglichst wenig muss umsteigen.
Ein Haufen positive Rückmeldungen auf die Direktverbindung im letzten November sind auch der Grund, warum das die SBB jetzt die Testphase startet. Aber auch, weil die SBB weiss, dass die Tourismusregion Graubünden bei den rund 200'000 Zürich-Oberländerinnen und Zürich-Oberländer sehr beliebt ist. Dass so Verbindungen funktionieren können, weiss die SBB.
Wir haben bereits an anderen Orten in der Schweiz, beispielsweise in der Romandie, haben wir schon neue Direktverbindungen für den Freizeitverkehr eingeführt und die haben sehr grossen Anklang gefunden. Und darum möchten wir das jetzt auch testen, aus dem Zürich-Oberland auf Graubünden.
Die vier Wochenende im September ist aber nicht die einzige Testphase. Auch von Mitte Dezember bis Mitte März und im nächsten Sommer wird die Direktverbindung vom Zürich-Oberland bis auf Chur angeboten. So wollen sie auch ein bisschen herausfinden, wie die Verbindung in verschiedenen Jahreszeiten genutzt werde. Der 150 Meter lange Zug, den fahre ich, sei auf jeden Fall für jegliches Gepäck gerüstet, sagt der Reto Scherli.
Das 15. besteht am Wochenende aus einer sechsteiligen S-Bahn vom Typ Regio Rosto. Das ist ein Zug, der auch Multifunktionszonen hat, der Platz bietet für Gepäck, für Velo, für Ski.
Und natürlich ein Haufen Fahrgäste. Ob die Direktverbindung vom Zürich-Oberland auf Chur in Zukunft fixe Fahrplan kommt oder nicht, wird nach der Testphase im nächsten Sommer entschieden. Wie viel das Projekt genau kostet, hat die SBB nicht können sagen.
Der Zug haltet nach Rapperswil auch zu Pfäffikon-Schwyz, zu Ziegelbruck, Unterterzen, Sargans, Bad Ragaz und zu Landquart. Für 40 Franken gibt es ein Retourbillett ohne Halbtags für die zweite Klasse. Das Kletterzentrum Up and Down feiert den 30. Geburtstag. In den letzten Jahrzehnten hat sich nicht nur die Kletterhalle verändert, sondern auch der Sport selber. Zarina von Wiesenfluh hat eine Zeitreise gemacht.
Gerade aufklettern, über den Kopf oder doch lieber von außen ohne Sicherung. Im Kletterzentrum Up and Down geht alles davon. Der Paul Sendrich ist der Besitzer und Leiter vom Zentrum. Er selber klettert seit 35 Jahren.
Ich war regelmässiger Gast in der kleinen alten Kletterhalle in Chur. Ich habe meinen Job gekündigt und wollte auf Weltreise gehen. In dem Moment habe ich von meinen damaligen Vorgängern gehört, dass sie die Kletterhalle zutun müssen. Und ich hatte das Gefühl, ach komm, zwei, drei Jahre mache ich das. Jetzt sind 26 Jahre vergangen und ich bin noch voller Freude und Motivation dabei.
Er hat nie an seinem Entscheid zweifelt und in all diesen Jahren ist viel passiert. Zum Beispiel ist die Halle an den heutigen Standort gezügelt und das Angebot ist immer grösser geworden. Aber nicht nur die Kletterhalle, sondern auch der Sport hat sich gewandelt. Früher sei die Sicherheit eher klein geschrieben worden.
Vor 30 Jahren hat man, wenn man geklettert hat, noch ein Spinner gegolten, weil einfach die Ausbildungen noch nicht so gut gewesen sind und weil viele Leute mal etwas probiert haben und das ist dann nicht selten einmal in die Hose gegangen. Mittlerweile sind aber die Kletterausbildungen enorm weit entwickelt und der Klettersport ist unheimlich sicher geworden.
Weil das Klettern sicherer geworden sei, entdecken dies immer mehr Leute für sich als Hobby. Der Trend dürfte anhalten, auch weil der Sport sich weiterentwickelt, sagt Paul Sendrich.
Es ist immer schwierig, um in die Zukunft zu schauen. Ich glaube aber, das Klettern wird noch sicherer werden. Es sind diverse technische Sachen am Laufen, wo das Unfallrisiko noch weiter zurücksetzen wird. Und rein sportlich wird es noch schneller werden, noch intensiver, noch spielerischer auch.
Das Kletterzentrum Up and Down sei heute in Chur verankert. Das soll auch in Zukunft so bleiben.
Ein regelmäßiger Gast in der Churer Kletterhalle Up and Down ist der 90-jährige Ernst Neracher. Er klettert seit fast 80 Jahren. Vorstellen tut ihn ebenfalls Zarina von Wiesenfluh.
Der Ernst Neracher ist auch im hohen Alter immer noch ein begeisterter Kletterer. Er ist im Kanton Glarus aufgewachsen. In den Bergen und Kletterhallen war er auf der ganzen Welt. Angefangen hat er schon früher.
Dort im Haus, wo ich aufgepasst habe, hatte oben einen riesigen Felssturm. Und mit 13, 14 Jahren habe ich immer gedacht, also die Wand will ich mal klettern. Und dann haben wir als Schulerbuben angefangen. Wir haben sogar einmal einen 30 Meter Hanfseil gekauft, was da noch üppig war. Und so haben wir angefangen zu klettern im Lahnerland. Und 1952 habe ich die Wand das erste Mal begangen. Das war eine der schwersten Routen hier.
Bei seinen Anfängen war das Klettern definitiv gefährlicher.
Man hatte selber gemachte Häke, das Röhrchen schräg abgeschnitten und weiss nicht was alles. Wir hatten immer die Illusion, einen Haken heben, oder? Heute steht ein Tarzwerk, wenn man das sagt. Oder? Heute braucht es zwei Bohrhäken. Und ich weiss, früher hat man gesagt, ja, Hallenklettern sind völlig durch, oder? Das gibt es ja gar nicht.
Hallen wie heute hat es dann zumal nicht gegeben. Er sei einmal zu Ende draussen und ungesichert auf Felsblöcke rumklettern. Umhangen, haben sie dem gesagt. Heute heisst das Bouldern. Zu den Jugendzeiten von Ernst Neracher sind mehrheitlich Bergsportler klettern. Heute machen das auch Anfängerinnen und Anfänger. Das mache ihm kein Bauch weh.
Die Leute, die nicht so gewohnt sind, die gehen meistens in der Region, wo es wirklich auch sicher ist. Oder? Ich meine, ein Kletterkind zählt das tot. Hat einmal ein Beinbruch und so etwas. Oder? Aber, und für uns, in meinem Leben, der grösste Flug, den ich gemacht habe, war 45 Meter. Und das ist eine lange Reise.
Sein Unfall hat ihn aber nicht ausbremst.
Das war immer mein Lebensinhalt. Und heute, und ich bin ja 65 Jahre Bergführer gewesen. Und so Kletterinstruktor und weiss ich nicht alles. Klettern ist mir nie verleidet. Ich mache es immer noch wahnsinnig gerne. Und hoffe, es bleibe noch 10 Jahre so.
Und wer jetzt Lust gekriegt hat, um selber mal zu klettern, auf graubünden.ch oder glarnerland.ch gibt es eine Übersicht über die Hallen und offizielle Bergrouten. Was neben all dem sonst noch heute wichtig ist zum Wissen, weiss der Livio Biondini mit den Meldungen vom Tag.
Der Konsumraum wird definitiv am Standort Seilerbahnweg 7 eröffnet. Das teilen Stadt Chur und der Verein Überlebenshilfe Graubünden in einer Mitteilung mit. Mit der Zustimmung der Bündner Regierung zum Finanziellen ist der Weg frei für die Umsetzung. Ziel sei es, suchtbetroffenen Menschen einen Ort mit Beratung und Unterstützung zu bieten. Gleichzeitig sollen aber auch die offenen Drogenszenen im Stadtpark beruhigt werden. Für die Sicherheit sei in dem städtischen Rahmenkredit von knapp 4 Millionen Franken rund 1 Million speziell reserviert. Die Stadtpolizei und Sicherheitskräfte sollen mit einem mehrstufigen Konzept für Ordnung im Quartier sorgen. Die neue Einrichtung soll im März 2026 eröffnet werden. Im Februar können die Räumlichkeiten besichtigt werden. In der Region Plessur liegen zum ersten Mal umfassende Daten zum lokalen Detailhandel vor. Eine Studie der Fachhochschule Graubünden hat Einkaufsgewohnheiten von über 1500 Personen in Chur und Arosen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, die Bevölkerung schätzt die zentrale Versorgungsfunktion vom Handel, wünscht sich aber mehr Sortimentsvielfalt, neue Marken und Verbesserungen bei Servicequalität und im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ladenschliessungen, Onlinehandel und Einkaufstourismus stellen die Branche vor grosse Herausforderungen. Wie es in Medienmitteilung heisst. Gleichzeitig liegt der Einkaufstourismus in Chur mit knapp 9% deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt. Ein genereller Sonntagsverkauf wird mehrheitlich abgelehnt, heisst es weiter. Die Rutschung bei Brienz Prinzals zeigt momentan eine gewisse Beruhigung. Das schreibt der Gemeindeführungsstab im neuesten Update. Im Dorf ist die Geschwindigkeit aktuell bei 50 cm pro Jahr. Ein Fünftel vom Wert von vor 10 Monaten. Hauptgrund dafür ist der Bau vom Entwässerungsstollen, wie es weiter heisst. Auch die Rutschung am Berg ist langsamer als auch schon. Nach den letzten Niederschlägen hat sich das Licht beschleunigt, die Geschwindigkeit sinkt aber schon wieder. Die Lage bleibe aber gefährlich, auch weil es die Woche wieder stärker regnet in der Region. Das Dorf bleibt weiterhin evakuiert, der Zugang ist nur am Tag durch und bei gutem Wetter möglich. Der Japankäfer breitet sich in der Schweiz weiter aus. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat jetzt Befall und Pufferzonen in den Kantonen Tessin, Wallis und Graubünden definiert. In Graubünden gilt die Regelung für über 10 Gemeinden im Misox. In der Zone sind Ausfuhren von Pflanzenmaterial eingeschränkt. Fahrzeuge und Geräte dürfen nur nach Reinigung aus der Zone raus. Der Käfer bedroht Landwirtschaft, der Gartenbau und die Umwelt, weil seine Larven Graswurzeln fressen. Die Rheinenergie erhöht im 2026 ihre Strompreise. Ein Haushalt mit 4'500 Kilowattstunden Verbrauch zahlt dann etwa rund 210 Franken mehr pro Jahr. Wie die Rheinenergie mitteilt, sind unter anderem die Energiekosten und Abgaben Gründe für den Preisanstieg.
Und das war es mit dem heutigen Infokompakt. Falls ihr nicht alles gehört habt, gibt es die Sendung jetzt dann gerade zum Nachlosen. Findet ihr die Ausgabe unter radiogriesche.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Durch die Sendung begleitet hat euch Florian Mani. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.